Ich habe euch das letzte Mal versprochen, dass wir ein bisschen an diesem Text aus Jesaja 61 dranbleiben werden. Für die, die noch nicht da waren letztes Mal oder jetzt neu zuhören, nochmal schnell rekapituliert. Christus 40 Tage in der Wüste, darum fastet die Christenheit und darum sind wir immer noch in der Fastenzeit, ließ sich vom Geist in die Wüste treiben, um zu fasten und zu beten und wurde versucht. Und nachher hat er seinen Dienst angetreten mit der Antrittsrede in der Synagoge, ich glaube, das war Kapernaum. Und da hat er diesen Text gelesen aus Jesaja 61, der jetzt schon wieder da vorne steht und mit dieser Taube da auch aus der Veni Sancte Spiritus diese Darstellung da, die in Rom irgendwo steht, meine ich, genau, und die uns zeigt, wie Gottes Geist in ihm und auf ihm wirkt. Und da hat Jesus, der Evangelist Lukas hat ihn sagen lassen, oder er hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Dann tat Jesus die Schriftrolle auf Jesaja zu, stand nebendran hin und hat gesagt, heute hat sich dieses Schriftwort in mir erfüllt. Und es ging los, ein Riesenraunen. Das ist so die Situation, in der wir uns befinden. Man hat ihn ab da verfolgt, kann ich euch sagen. Eigentlich war das so quasi der Auslöser, ihn zu verfolgen. Und weil das der Auslöser ist, was ist dann daran so schrecklich? Also einmal, dass er der Gesalbte, der Christus ist, Christen sind Gesalbte. Das ist schrecklich für die Leute, dass da einer einfach das behauptet. Und zweitens haben die alles gewusst, was dann in Jesaja 61 noch kommt. Und das lesen wir ein weiteres Mal miteinander, weil Repetition ist die Mutter des Lernens. Und ich finde das schön, wenn wir miteinander lesen können. Kannst mir die Folie schalten. Wir lesen wieder so den Text, was nicht gelb hinterlegt oder grün hinterlegt ist da vorne, das lese ich und den Rest, das Grüne, lesen wir zusammen. Die Trauerzeit ist vorbei. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Zions. Sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, die Gott selbst gepflanzt hat. Man wird sie Garten des Herrn nennen, an dem er seine Größe und Macht zeigt. Sie werden alles wiederherstellen, was vor vielen Jahren zerstört wurde und seither in Trümmern liegt. Die zerfallenen Städte, die seit Generationen Ruinen sind, bauen sie wieder auf. Ausländer werden euch dienen. Sie werden weiden eure Herden, bebauen die Äcker und bearbeiten eure Weinberge. Ihr aber werdet Priester des Herrn sein. Diener unseres Gottes wird man euch nennen. Was die Völker besitzen, werdet ihr genießen. Die herrlichsten Schätze der Welt werden euch gehören. Ihr sollt doppelt so viel zurückerhalten, wie die Feinde euch weggenommen haben, als sie solche Schande über euch brachten. Anstatt euch weiter zu schämen, dürft ihr euch für immer freuen über euer Erbe in Kanaan. Der Herr sagt, ich liebe Gerechtigkeit und hasse Raub und Unrecht. Ich halte mein Wort und gebe den Menschen meines Volkes den Lohn, der ihnen zusteht. Ich will einen Bund für alle Zeiten mit ihnen schließen. In allen Ländern wird man ihre Nachkommen kennen und achten. Wer sie sieht, wird merken, dies ist das Volk, das der Herr gesegnet hat. Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich mit Gerechtigkeit bekleidet, wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Gott, der Herr, wird uns retten und das Gute bei uns wachsen lassen, so wie auf dem Feld und im Garten die Aussaat sprießt und wächst. Alle Völker werden es sehen und uns glücklich preisen. Ich habe heute eine sehr farbige Folie mitgebracht. Die überfordert mich, euch auch, ziemlich sicher. Mir geht es eigentlich nur darum, dass man ein bisschen den Unterschied sieht, was ist Gottes Geisthandeln, was ist unser Denken, was ist unser Fühlen und was ist so unser Handeln, das da gefordert wird. Und wir werden dann bald merken, wir kommen zu Vers 3. Seht ihr, was in Vers 3 steht? Ist da irgendetwas von unserem Denken oder von unserem Handeln oder von unserem Fühlen drin? Ich habe gemerkt, Gott wirkt. Gott wirkt ganz anders. Wenn es heißt, wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, die Gott selbst gepflanzt hat. Natürlich ist das das Denken eines Menschen, aber das Handeln unseres Gottes, Gottes Geist handeln. Wir werden merken, woher diese Prophetie kommt. Das ist eine Prophetie, die über Juda, über das Volk Juda, über Israel gegeben worden ist, zu einer Zeit vor der Verschleppung von Jesaja. Später dann von Hesekiel, der zu den Leuten gesprochen hat, noch in der Diaspora. Und dann aber erfüllt durch Christus. Diese Prophetie, die gilt aber schon viel länger, weil das, um was es geht, das ist Anfangsgeschichte. Das ist Geschichte, die Gott geschrieben hat mit einem Baum. Da geht es nämlich um einen Baum, um Bäume. Bäume, die Gott selbst gepflanzt hat. Und ich nehme uns damit hinein in dieses Miteinander. Also, jetzt wird es dann noch spannender. Ich habe euch diesen Vers aus Offenbarung mitgebracht. Da steht, zwischen der Straße, der Stadt und dem Strom, hüben und drüben stehen Bäume des Lebens, 12-mal tragen sie Früchte, jeden Monat einmal und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Wie komme ich auf diesen Satz? Hesekiel hat diesen Satz, das ist der mittlere Vers, hat diesen Satz genommen und auch schon erst in 1. Mose ist von diesen Bäumen die Rede. Ich lese uns zuerst mal die Mose-Stelle vor. Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen mit köstlichen Früchten. Wo steht das? Mit köstlichen Früchten? Das ist Paradies. Das ist der erste Moment, wo Gott Leben schafft, wo Gott dran ist, etwas zu schaffen. Da geht es darum, dass der Kreator dran ist und etwas Neues schafft. Und er pflanzt Bäume, die köstliche Früchte bringen, in der Mitte des Gartens sogar noch einen Baum des Lebens und einen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ich sage übrigens beides gute Bäume, weil sonst hätte sie der Herr nicht gepflanzt. Gut, aber das ist mal ein anderes Thema, darum geht es mir heute nicht, möchte ich mich abgrenzen, gerne ein andermal. Mir geht es darum, der hat Bäume gepflanzt, Bäume, die Leben spenden, Bäume, die Erkenntnis, die Früchte bringen. Und im weiteren Text geht es auch um Früchte. Im Hesekiel steht, also Jesaja, da seht ihr, die Gott selbst gepflanzt hat, den Garten des Herrn, indem er Größe, Macht zeigt. Und dann Hesekiel 47, 12. Und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen und ihre Blätter werden nicht verwelken und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Ah, voilà! Haben wir das nicht in Offenbarung jetzt gerade gehört? Johannes, der Offenbarungsschreiber, der wird sich mit diesem Text befasst haben. Als er, oder mindestens nicht befasst haben, sondern der wusste, es gibt diesen Text. Und jetzt zeigt ihm Gott das in dieser Sicht, in dieser Schau des neuen Jerusalems, das vom Himmel herunterkommt. Und da geht ein Strom vom Thron, wo das Lamm sitzt und der Vater sitzt. Und der Strom geht hinaus und dann ist da dieser Strom und inmitten dieses Stroms ein Baum. Es gibt da verschiedene Übersetzungen, es gibt die Bäume, es gibt aber auch den Baum. Und weil da verschiedene Übersetzungen sagen, da geht es um Hesekiel 47, da kann man auch übersetzen die Bäume, weil es um diese Prophezeiung geht, die Hesekiel damals schon gemacht hat. Warum ist mir das so wichtig? Was tut ein Baum, damit er so groß und stark wird und Früchte trägt? Was tut er? Wachsen und Wurzeln, genau. Wachsen. Sonst macht er eigentlich nicht viel, oder? Sich im Wind bewegen. Er bietet Vögeln Platz, also diese Taube da, die für den Heiligen Geist steht von mir aus. Er bietet Vögeln Platz. Er bietet allerlei Käferplatz, Unterschlupf und so weiter. Es gibt übrigens in der Bibel ein Bild für so einen Baum bei Nebukadnezar. Das könnt ihr auch mal lesen, spannende Geschichte. Da wird ein Königreich als solch ein Baum dargestellt. Und Daniel spricht dann von diesem Nebukadnezar so, als sei er dieser Baum. Und Gott stürzt dann diesen Baum. Der haut ihn dann einfach um. Also Bäume, die wachsen und normalerweise dienen sie als Unterschlupf für irgendwelche Tiere, sie haben Symbiosen mit irgendwelchen Pilzen und so weiter, oder? Also sie sind ein Teil des Ganzen, aber dazu tragen, die machen gar nicht viel. Ich habe noch nie einen Baum gesehen, der zum anderen Baum geht und ihm die Hand schüttelt. Noch nie gesehen. Ja, ihr auch nicht, außer in Herr der Ringe. Ja, genau, zum Beispiel, wo die Bäume, die, ja,
darf ich etwas ergänzen? Also, der Baum macht nicht nichts. Ich habe eine neue Doktorarbeit, die Photosynthese in den Baum
natürlich.
Und was das für ein Wunder ist, das ist gewaltig. Schon allein das Chlorophyll, wie das geschaffen ist, wie alle Proteine darum herum geschaffen sind, alle Modifikationen der Proteine, ein Riesenwunder. Da kann man jetzt sagen, der Baum macht nichts.
Halleluja! Also, aber bewegen tut er sich nicht von sich aus. Aber schau mir, seine Blätter sind die Arznei für die Völker. Vielleicht kann man das auch so sehen. Hey, ohne die Bäume, wir wären schon längst erstickt. Ganz ehrlich, oder? Die braucht es. Aber die sind einfach, die wachsen einfach. Und ein Baum kann nicht mal sagen, jetzt wächst ein dreieckiges Blatt, jetzt wächst ein fünfeckiges. Versteht ihr, was ich meine? Das wächst einfach. Und ich habe gemerkt, bei diesem Text hier, ja? Er sollte alles haben. Wenn er es nicht hat, was geschieht mit dem Baum? Plötzlich geht es dem Baum nicht mehr gut. Plötzlich fällt die Rinde ab. Plötzlich ist etwas bei den Blättern gelb. Ha? Ganz genau. Und da geht's auch dann um die Wurzeln. Und dieses Bild vom Baum, das hier Jesaja 61 bringt, das ist ein Bild für unser Leben. Es ist ein Bild, wie wir eigentlich umgehen sollen. Da ist alles blau, alles Heiliger Geist, alles Geistwirken, alles Salbung, alles. Du kannst nicht den Ort aussuchen, wo man dich hinsetzt. Du kannst nichts wachsen lassen an dir, nichts tun. Du kannst versuchen, es zu rauben. Haben wir gelesen, Gott hasst Raub. Du kannst versuchen, es zu rauben. Das ist das, was der Mensch immer wieder macht. Aber eigentlich geht es nur um Sein und um sich beschenken lassen und sich beschenken lassen in diesem Paradies, Garten des Herrn, gepflanzt in den Garten des Herrn. Du und ich, wir sind eine Pflanzung des Herrn. Wir sind im Paradies eingepflanzt. Und all diese Stellen, auch die Offenbarungsstelle, die zeigt uns genau das. Und weil das so ist, weil Gottes Reich schon begonnen hat mit Christus, ist es da. Er hat gesagt, heute hat sich das erfüllt. Bist du ein Baum gepflanzt, an dem Völker gesund werden. Man kann dann schon sagen, ein Baum gepflanzt und alle anderen sind eingepfropft. Wir sind eingepfropft in diesen Baum. Okay, ist auch okay. Mit dem kann ich auch leben. Es geht um das Bild des Baumes. Und jetzt, von was ernährt sich dieser Baum? Was ist es, das ihn wirklich Nahrung bringt? Und weißt du was? Ich finde, das Spannende und Schöne an der Bibel ist, dass sie uns Antworten gibt. Sie uns Antworten gibt, mit denen wir einfach unterwegs sein können. Sie gibt uns Bilder, um zu verstehen, um was es geht. Sich fest verwurzeln. Und wenn wir diesen Psalm lesen, dann merken wir, um was es wirklich geht. Psalm 1, der Tor, das Tor zu den Psalmen. Wenn wir das beherzigen, wenn wir bei Gott bleiben, fest an seinem Willen bleiben, wenn wir verwurzelt sind in seinem Wort, dann wächst es einfach. Dann kommt das einfach. Wir haben letztes Mal gesehen, wir können unser Fühlen, unser Herz nicht verändern. Aber Gott kann. Gott macht, Gott tut, Gott wirkt durch seinen Geist. Er macht alles. Er schenkt das Wachstum, wie er alles schenkt. Und darum lesen wir miteinander als Bekenntnis vor dem Abendmahl heute diesen Psalm miteinander, wieder auf die gleiche Art. Und diesmal beginnen wir miteinander. Weil die wichtigen Stellen wollen wir miteinander lesen und ich stelle mich dazu. Und wenn du willst und kannst, steh doch bitte auf dazu. Leben wie ein Baum im Paradies. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Du darfst dich widersetzen. Wenn wir eine Anleitung bekommen, wie unser Leben, wie unser Wachstum gelingt, dann ist es dieser Psalm. Wenn das eine Antwort ist auf das, was Jesaja ausruft oder was Hesekiel ausruft oder was sogar Johannes sieht, was schon Sache ist, dann wollen wir uns das zu Herzen nehmen. Und ich brauche nicht erklären, wie wir das machen, meine ich manchmal. Und doch mache ich es jetzt kurz. Jeder von uns ist da anders unterwegs, glaube ich. Jeder hat seinen Zugang zu Gottes Wort. Und ich glaube, das ist so individuell, wie wir Menschen individuell sind. Und wir brauchen nicht alles dasselbe. Man kann nicht über einen Kamm scheren und sagen, jetzt stehe immer jeden Morgen auf. Das ist gut, jeden Morgen aufzustehen und Bibel zu lesen, aber es ist nicht jedermanns Ding. Da ist vielleicht der hat einen ganz anderen Rhythmus, der sollte eigentlich am Mittag erst lesen, weil er am Morgen vielleicht gar nichts mitbekommt. Das musst du selbst rausfinden. Aber finde deine Methode, finde deine Art und bleib da dran. Du brauchst Nahrung, du brauchst Essen und Trinken, sonst verhungerst du. Bleib an dem Strom Gottes, an Gottes Geist angeschlossen. auch durch den Tag. Da gehört nicht nur Lesen dazu, da gehört Repetieren dazu. Lass es dir immer wieder sagen, lass Gottes Geist zu dir reden im Alltag. Hast du die Zeit und die Ruhe oder bist du ein Baum, der sich viel bewegt? Ich bin ein Baum, der sich viel bewegt. Meine große Herausforderung ist die Ruhe. Vielleicht hast du das anders, vielleicht bist du die Ruhe selbst und nicht so viel bewegt, dann könnte es auch sein, dass es ein bisschen Bewegung in dir braucht, dass dein Saft besser fließen kann. Ich weiß nicht, was du brauchst. Aber wir sind alle unterschiedlich und brauchen etwas anderes. Im ersten Teil steht, sitze nicht, wo die Spötter sitzen, sondern habe Lust am Gesetz des Herrn und sinne darüber nach, Tag und Nacht. Es ist nicht einfach mit einmal im Tag getan oder dreimal im Tag getan. Ich nehme mir manchmal, ich nehme mir ein Bibelwort vor und das begleitet mich den ganzen Tag. Und das tut gut. Und sehr oft ist es die Predigt, die ich eine ganze Woche lang mit mir rumschleppe. Ich habe den Vorteil, ich kann und darf mich damit beschäftigen. Das ist ein Riesenvorteil, das in seiner Arbeitszeit zu tun. Ich weiß aber auch, ich arbeite 40%, wie es ist, nebendran zu arbeiten und sein Tagwerk zu tun. Und darum kenne ich die Herausforderungen gut, die du auch hast. Aber das ist das, was mich verändert. Mich mit diesem Wort beschäftigen, wieder daran zu denken, es wieder in den Sinn, ins Denken zu bringen, weil dann rutscht es irgendwann in mein Herz. Dann rutscht es irgendwann runter. Dann verändert irgendwann mein Denken, so sagt es auch Paulus, ändert euren Sinn. Irgendwann ändert sich vielleicht auch meine Motivation. Und ich will nicht mehr rauben oder mich dann bewegen, wenn es Gott gar nicht will. Ja. Darum dranbleiben an diesem Wort Gottes Tag und Nacht und nicht einfach nur so, ich habe meinen Dienst getan jetzt, ich habe meine Pflicht getan. Als Pflicht musst du gar nichts tun. Nahrung bekommst du manchmal, manchmal musst du einfach essen. Das gibt's auch. Manchmal hast du keine Lust, um zu essen, um Bibel zu lesen. Kennst du das? Ich kenne es sehr gut. Dann, wenn ich mit Gott hadere, und die Psalmisten haben oft mit Gott gehadert, nur haben die es dann anders gemacht, die sind dann in Gottes Wort gegangen, manchmal habe ich keine Lust, aber um das geht es nicht, das ist wieder Herz, Lust ist Herz, wissen, dass es gut geht. Manchmal muss ich mich zwingen zu essen, wie die Wurzeln noch tiefer auszustrecken, kann ich das? Nein, kann ich nicht, aber ich kann wenigstens dranbleiben. Manchmal braucht es auch das. Und ich kann dir nicht sagen, was bei dir dran ist. Da ist Gottes Geist mit dir allein unterwegs. Er macht keinen Druck. Er sagt einfach, lebe und nimm und sei gepflanzt an diesen Wasserbach und streck dich aus. Und nimm und wachse und lebe und bringe Frucht. Die Frucht des Geistes, es ist Liebe in allererster Linie. Kannst du nachlesen. Hey, das war meine Predigt für heute. Nimm diesen Baum mit, der einfach dasteht, der isst, der Photosynthese macht, lebenswichtige Arznei bringt für die Völker. Du machst nicht nur du siehst auch noch schön aus, du strahlst, weil Gott dich strahlend macht. Es braucht dich als Baum in dieser Welt, der dasteht, als Heiligtum. Vielleicht noch eine kleine Sache, die mir jetzt gerade so gekommen ist. Der Baum da in Offenbarung ist eine Terebinte. Terebinten, die standen auf Hügeln. Da hat man meistens einen Altar gebaut, um dann anzubeten. Wenn man nicht Gott angebetet hat, dann hat Gott gesagt, diese Höhen, die sollen weichen. Ja. In Ermintal, da hat es viele Linden. Die stehen auf Hügeln und ich weiß nicht, wen man da anbetet, aber es geht darum, solche Bäume zu sein, die Gottes Herrlichkeit, wo Anbetung ist, Okay? Da geht es wirklich drum. Das ist gemeint mit diesen Bäumen, die da stehen. Und wir können da nicht viel dazu tun, dass wir Gott verherrlichen. Lassen wir das doch einfach geschehen an uns. Lasst uns das sein und nicht irgendwie etwas erzwingen. Das ist mein Wunsch, das Bild, das ich euch geben wollte, und ist noch befreiend, du musst gar nichts tun. Einfach scheinen, einfach sein, einfach Gott wirken lassen, das Blaue wirken lassen. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe. Für deine Liebe, die sich darin zeigt, dass du immer wieder rettest und herausziehst aus Schwierigkeiten. Dass du uns zeigst, wer wir sind in dir. Dass wir Bäume der Gerechtigkeit sind, wie es auch heißt in diesen Texten. Und du hast uns gerecht gemacht. Wir können nichts dazu tun. Wir können einfach nur hinhalten, scheinen, uns nach diesem Wasser, diesem lebendigen Wasser, nach dir ausstrecken und Gottes Geist durch uns wirken lassen. Lass uns das nicht nur erkennen, lass uns das in unser Handeln, in unsere Motivation aufnehmen und lass uns danach handeln. Lass uns deinen Willen tun. Lass uns nicht nur nach dir fragen und nach deinem Gesetz fragen, sondern lass uns deinen Willen tun, Herr. Hilf, wir brauchen dich. Amen. Amen. Jesus Christus hat uns ein Erinnerungsmahl geschenkt. Dieses Erinnerungsmahl, das hilft uns immer daran zu denken, dass wir eigentlich gar nicht, nicht nur eigentlich, wir haben nichts dazu beigetragen. Wir können nichts dazu beigetragen, dass wir gerecht sind, dass wir Bäume der Gerechtigkeit sind. Es hat alles er gemacht. Wir können das nicht. Und in der Nacht, in der er verraten wurde, da nahm er mitten während dem Essen, nahm er das Brot, er dankte dafür, danke Gott, und brach es und sagte, seht euch das an, das ist mein Leib, gebrochen für euch. Gebrochen für uns, zersägt für uns, wenn du so willst. Gelitten hat er für uns. Hing am Holz übrigens, das kannst du auch mit Holz übersetzen, dieses Wort, das da gestanden ist für Terebinte. Er ging ans Holz für uns, an den Stamm. Und er hat nicht nur sich und seinen Körper zerbrechen lassen, er nahm auch den Kelch und dankte auch dafür und gab uns ein Bild. Hey, das ist der neue Saft, der dann durch euch fließt. Das ist das Blut meines Bundes, das ich vergieße, damit ihr gerecht leben könnt, gerechte Bäume, Bäume der Gerechtigkeit sein könnt. Und wenn ihr das Brot esst und diesen Saft trinkt, dann denkt daran, was ich für euch getan habe, dass ihr nichts tun könnt. Hinhalten, empfangen, dienen, hören, sehen, wie Gott sieht und tun, was Gott tut. Amen. Stehen doch auf und schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Christi Leib für dich zerbrochen. Christi Leib für dich zerbrochen. Du darfst es gleich weitergeben.